Donnerstagabend, 20 Uhr. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für Beide Seiten live.
Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir widmen uns natürlich auch heute dem Hochwasser, der Hochwasserkatastrophe in Österreich. Welche Orte in Österreich dann nach dem Hochwasser noch immer ohne Trinkwasser sind und wo die Aufräumarbeiten noch viele Jahre lang dauern werden. Das haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Artenschutz statt Hochwasserschutz, sollen Dämme gebaut werden, um Siedlungen besser vor Hochwasser zu schützen, oder darf der Lebensraum von Biber und Co. nicht noch weiter zurückgedrängt werden? Nur eines der Themen, bei dem Julia Wenzel von Die Presse gemeinsam mit Andreas Rossmeißel von Puls 24 beide Seiten aufzeigt.
Außerdem Soforthilfe für Hochwasseropfer und wenn ja, in welcher Form? Und nutzen die Grünen die Hochwasserkatastrophe für ihren Wahlkampf? Unser Kollege Thomas Mohr hat genau darüber mit dem grünen Vizekanzler Werner Kogler gesprochen.
Wer kann sich das eigentlich noch leisten? Vor allem die Preise für günstige Lebensmittel sind in den vergangenen 3 Jahren stark angestiegen. Die Arbeiterkammer zeigt auf, wo man beim Lebensmittelkauf besonders stark zur Kasse gebeten wird. Und wir starten mit einer Frage, die man vielleicht so nicht ganz am Schirm hatte. Sind Schnecken schuld an einem gebrochenen Damm in Niederösterreich?
Sie haben richtig gehört, es geht um eine seltene Schneckenart, beziehungsweise darum, diese Schneckenart zu schützen. Und genau deswegen hat es in Tulnerfeld in Niederösterreich ein Naturschutzverfahren gegeben.
Ja, weil dieses Naturschutzverfahren so lange gedauert hat, ist ein Damm nicht rechtzeitig erneuert und verstärkt worden. Dann kam, wie wir wissen, das Hochwasser und mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung.
Was wiegt also jetzt schwerer, der Schutz einer seltenen Tierart oder der Schutz der Bevölkerung?
Natürlich denkt man sich da im ersten Moment, naja, ganz klar, der Schutz der Bevölkerung.
Ganz so einfach ist es aber natürlich nicht. Wir beleuchten beide Seiten.
Heiße Diskussionen gibt es im leitgeprüften Tulnerfeld um einen gebrochenen Damm an der Perschling. Schon längst ist der Damm sanierungsbedürftig. Das über die EU laufende Naturschutzverfahren dauert lange 4 Jahre.
Was uns lange jetzt aufgehalten hat, war die Donaukantschnecke, eine Muschel, die ungefähr so groß ist wie mein Fingernagel am kleinen Finger. Die mussten wir in einem Projekt, eine Umsiedlung starten, nachweisen, dass diese Umsiedlung funktioniert. Und dann haben wir heuer endlich im Juli die Genehmigung erhalten.
Leider zu spät. Der in die Jahre gekommene Damm hält den enormen Wassermassen nicht stand und überschwemmt mehrere Orte. Sind solche Verfahren als Teil von Renaturierungsmaßnahmen essentiell? Oder haben Hochwasserschutzmaßnahmen hier Vorrang?
Wir schauen uns hier beide Seiten an und starten mit Ihnen, Frau Wenzel, und der Frage, geht sich das aus, dass man sowohl Tierarten schützt, seltene, bedrohte Tierarten schützt, als auch die Bevölkerung schützt, die Dämme verstärkt?
Also ich denke, dass wir jetzt in den letzten Tagen sehr oft diese Diskussion hatten, inwiefern Renaturierung, Umweltschutz, Naturschutz im Gegensatz steht zu dem Schutz der Bevölkerung. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt seitens des Landeshauptfrau Stellvertreter Pernkopf in Niederösterreich, das jetzt ins Treffen geführt wurde, dass eben bei diesem Damm, speziell jetzt am Tulnerfeld, diese Umweltverträglichkeitsprüfungen das große Problem waren. Also quasi, wenn man hier nicht eben Tierarten geschützt hätte, sondern Menschen, dann wäre dieser Damm schon fertig. Ich denke, dass im Moment diese Frustration sehr verständlich ist. Wenn man eben sieht, dass von Seiten EU-Kommissionsrichtlinien da gewisse Baumaßnahmen nicht rechtzeitig fertig werden vor diesem Hochwasser, dann kann man natürlich schnell sehr verärgert sein und sagen, warum ist eigentlich ein Artenschutz wichtiger? Ich denke nur, dass es sehr, sehr wichtig ist, hier zu differenzieren. Es gibt die Möglichkeit zu renaturieren und es gibt die Möglichkeit, die Menschen zu schützen. Also das darf irgendwie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Nur in diesem speziellen Fall dürfte es tatsächlich so sein, dass man die Frage stellen darf, hätte da die EU-Kommission nicht diese Interessen der Bevölkerung voranstellen können und das ein bisschen beschleunigen. Ich denke, dass es wichtig ist, hier einfach lebensnahe Lösungen zu finden. Und das ist eigentlich auch das, was die ÖVP jetzt vor allem fordert.
Auf der anderen Seite sagt man, naja, aber wie weit würden dann solche Aufweichungen von Umweltschutzregelungen gehen?
Genau, das ist eben das Argument. Man muss jetzt quasi kein Bild der Donaukarnschnecke bei sich im Zimmer hängen haben, um zu sagen, man muss Biodiversität trotzdem als Wert hochhalten. Und darum geht es ja bei dieser Richtlinie, die EU-weit natürlich gilt, eben um Lebensräume zu schützen. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel. Von diesen Extrembeispielen hört man immer wieder. Da gibt es das berühmte Ziesel, das eine Wohnsiedlung verhindert, oder der Froschlurch, der ein Brückenprojekt zum Beispiel verhindert. Und das sind dann einzelne Extrembeispiele, die für sich genommen immer ein wenig dümmlich wirken, aber wo man dann trotzdem immer festhalten muss, Biodiversität ist ein Wert an sich und den gilt es zu bewahren. Jeden Tag sterben 130 bis 150 Tierarten aus, jeden Tag, das sagt der Greenpeace. Und deshalb ist es auch nach so einem Unglück, glaube ich, wichtig zu sagen, nein, stopp, auch wenn jetzt die Donaukarnschnecke nicht so extrem wichtig für mich oder dich erscheint, wir müssen das trotzdem beibehalten und wir müssen Lebensräume schützen.
Das ist aber, glaube ich, auch das Problem, dass hier oft sehr oft von der Grünen Partei diese Interessen hochgehalten werden oder von NGOs. Und das ist, glaube ich, tatsächlich öfters der Fall, dass hier Grün mit Grün streitet. Also was ist jetzt wichtiger, eben der Schutz dieses Tiers oder der Schutz dieser Art? Und das ist, glaube ich, das, was dann die Menschen eben nicht verstehen oder wo dann einfach auch dieser Zorn entsteht. Wie kann das irgendwie wichtiger sein? Und eine Forderung, die jetzt auch aufgestellt wird seitens seitens der ÖVP vor allem, die jetzt heute sich dazu geäußert hat, man kann ja diese Lebensräume schaffen, man kann ja diese Reservate schaffen, man kann Biotope schaffen, aber muss das eben, also das kann ja gelöst werden, ohne dass das im Widerspruch steht zu nötigen Dämmen oder zu nötigen Hochwasserschutzmaßnahmen.
Es geht um abzuwägen, einfach auch zwischen den Interessen des Tierschutzes, genau, des Artenschutzes und dem Schutz der Bevölkerung. Gibt es da Modelle, gibt es da Wege, wie kann man das umsetzen? Was sind da Ideen vielleicht, die es auch gibt, um entsprechende Entscheidungen zu finden, die nicht das eine zu Ungunsten des anderen bevorzugen?
Julia Wenzler hat es ja schon angesprochen, man muss da, glaube ich, Lösungen mit Hausverstand versuchen zu finden. Man muss auch sagen, dass diese UVP, also diese Umweltverträglichkeitsprüfungen, ja in der Vergangenheit tatsächlich ein so hoher bürokratischer Aufwand waren, dass sie einfach eigentlich sinnvolle Projekte komplett ad absurdum geführt haben. Das wurde ja schon etwas eingegrenzt. Also die sind inzwischen nicht mehr ganz so schlimm und gehen nicht mehr ganz so weit. Und ich glaube, darum geht es einfach sozusagen. Wo gibt es Konflikte und wie kann man die am besten auflösen? Es gibt auch diese grün-grünen Konflikte, die Julia Wenzel angesprochen hat, gibt es ja auch zum Beispiel beim Thema Wasserkraft. Also was passiert, wenn ich einen Fluss aufstauen will und dadurch grüne Wasserkraft generieren will, aber gleichzeitig greife ich halt natürlich in diesen Flusslauf ein und das ist natürlich dann das komplette Gegenteil von Renaturierung.
Dass die eine Seite sagt, Lösungen mit Hausverstand, dennoch sollte man dann nicht zu weit eingreifen in den Umweltschutz, weil eben Umweltschutz auch Artenschutz bedeutet und das einfach wichtig ist für unsere Gesellschaft. Auf der anderen Seite heißt es, naja, wenn aber die Bevölkerung bedroht ist vom Hochwasser, dann braucht es einfach auch Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, auch wenn dann der Biber weichen muss. Soweit einmal das erste Thema zusammengefasst.
Kommen wir zum nächsten Thema und das ist ebenfalls äußerst umstritten. Es geht dabei nicht zuletzt auch ums liebe Geld.
Ja, genauer gesagt geht es ja um die Pensionen in Österreich. Denn die Bundesregierung, die erhöht da kurz vor der kommenden Wahl die Pensionen um rund 4,5%.
Ist das ein notwendiger Schritt, um Österreichs Pensionistinnen und Pensionisten zu entlasten oder wird da ein Wahlzuckerl auf Kosten der Allgemeinheit verteilt, obwohl wir uns das eigentlich gar nicht leisten können?
Wir schauen uns jetzt jedenfalls auch hier beide Seiten an.
Mehr als 2,5 Millionen PensionistInnen gibt es in Österreich. Ihre Stimmen bei der Nationalratswahl in 10 Tagen machen also fast ein Drittel aller möglichen Stimmen aus. Ein Grund mehr für ÖVP-Clubobmann August Wöginger, gerade heute die Erhöhung der Pensionen zu verkünden.
Wenn man eine Durchschnittspension von 1.500 Euro hernimmt im Jahr 2019, dann wird das ab dem Jänner, wird diese Pension 1.908 Euro betragen.
Auf Stimmenfang der älteren Generation geht auch die SPÖ. Und zwar in Wahlkampfmanier der Ex-Kanzler Wranitzky und Gusenbauer. Wie seine Vorgänger warnt Parteichef Andreas Babler die SeniorInnen vor Wahlkampfzuckern. Wie etwa der neuen Pensionserhöhung. Eben jenen Mehrbetrag, der künftig auf österreichischen Pensionskonten aufschlägt, finanziert von den ArbeitnehmerInnen. Ist die neuerliche Erhöhung gerechtfertigt oder angesichts des steigenden Pensionsantrittsalters unfair?
Diese Erhöhung ist gerechtfertigt, sagt die eine Seite. Was für Argumente werden denn da hervorgebracht?
Gerade natürlich die Großparteien, SPÖ und ÖVP, sagen, diese Erhöhung ist gerechtfertigt. Immerhin haben wir auch einen Deckel eingeführt. Also es ist jetzt nicht so, dass Pensionistinnen und Pensionisten mit sogenannten Luxuspensionen, von denen es ja, das muss man auch dazu sagen, wirklich sehr wenige gibt, dass die jetzt dann auch reich beschenkt werden. Sondern es gibt einen Deckel von, ich glaube, in der Höhe von 279 Euro. Der wird eingezogen, mehr kann man gar nicht im Monat verdienen. Und wenn man sich die Erhöhung anschaut, es sind 4,6%. Die Inflationsrate der letzten 12 Monate ist 4,2%. Das heißt, es ist eine Anpassung, die ganz leicht 0,4 Prozentpunkte über der Inflationsrate liegt. Das heißt, Pensionistinnen und Pensionisten werden ein bisschen weniger, also sie bekommen ein paar Euro im Monat dazu. Und dann muss man sich natürlich auch anschauen, gerade heute ist eine Studie rausgekommen von der Arbeiterkammer, gewisse Lebensmittel haben sich fast verdoppelt vom Preis her in den letzten 3 Jahren. Zum Beispiel Penne, passierte Tomaten, Mehl, ist fast doppelt so teuer heute, wie es vor 3 Jahren war. Und da kann man sich die Inflationsanpassung in den letzten paar Jahre anschauen. Das geht sich niemals aus. Also da gab es einen Reallohnverlust oder einen Realpensionsverlust quasi für viele Menschen. Und natürlich sind Pensionistinnen und Pensionisten eine wichtige Wählergruppe. Also fast jeder dritte Wähler, fast jede dritte Wählerin gilt als eine Seniorin oder als ein Senior. Und natürlich ist es für die ÖVP wichtig, da auch die entsprechend abzusichern.
Über diese Preissteigerungen, über diese Normen werden wir uns übrigens heute auch noch unterhalten mit Kollegen Manfred Schmidt, der hat sich das ein bisschen genauer angeschaut, dazu später mehr.
Aber jetzt bleiben wir noch ganz kurz eben bei den Pensionserhöhungen, denn auf der anderen Seite sagt man, naja, Pensionserhöhung schön und gut, aber Pensionen belasten unseren Staatshaushalt ohnehin schon und teilweise ist es so, dass die arbeitende Bevölkerung ja nicht einmal eine Steigerung oder eine Gehaltsanpassung von der ausmachenden Inflation bekommt.
Also ist das gerechtfertigt? Ich setze hier gleich fort. Genau, du sprichst das richtig an. Es ist jeder dritte Wähler und jede dritte Wählerin mittlerweile eine Pensionistin und ein Pensionist oder älter als 65 Jahre alt, so muss man es eigentlich sagen. Und wir kommunizieren das jetzt mittlerweile, ich glaube, zum dritten Mal, weil angekündigt wurde diese Erhöhung ja schon vor dem Sommer. Jetzt wurde sie halt gestern ganz zufällig vor dem Wahltermin noch beschlossen im Nationalrat bei der letzten Sitzung. Also wir sehen schon, in welche Richtung es da geht. Dann gab es viele Aussendungen auch von der ÖVP, von der SPÖ zu dem Thema. Wir reden hier einfach von einer extrem relevanten Wählergruppe und die will man natürlich im Wahljahr nicht verprellen. Ich anerkenne dieses Argument, dass es unter der allgemeinen Inflation liegt. Nur wir wissen seit Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich, dass mit der alternden Bevölkerung unser Pensionssystem, so wie es jetzt aufgestellt ist, irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die NEOS sind da die einzigen, die ganz ehrlich die Dinge aussprechen, wie sie sind. So wird sich das nicht ausgehen und so wird sich unser Bildungssystem oder Maßnahmen für jüngere Menschen wie eben Klimaschutz oder Studiumfinanzierung etc., Kinderbetreuung, Ausbau der Kinderbetreuung irgendwann vielleicht nicht mehr ausgehen. Und die plädieren hier, also von Gerald Lorca, der scheidende NEOS-Abgeordnete, der sich sehr stark auf dieses Thema gesetzt hat die letzten Jahre, fordert hier dieses schwedische Modell ein. Und das ist ganz konkret, in Schweden gehen die Menschen mit 62 in Pension und können sich dann aber frei entscheiden, ob sie länger arbeiten. Und jetzt schwirren natürlich auch immer so Forderungen im Raum, dass das Pensionsalter erhöht werden muss. In Österreich ist es bei 65. Ich denke aber, dass eigentlich, wenn das gesetzliche Alter mal eingehalten werden würde, also wenn die Menschen tatsächlich mit 65 in Pension gehen würden, dann müssten wir überhaupt nicht über Erhöhungen von Pensionsaltern reden. Also wir haben einfach eine enorme Diskrepanz zwischen faktischem Pensionsalter, das ist ungefähr bei 61 Jahren, und ich glaube, die kommende Bundesregierung muss hier auf jeden Fall Schritte setzen, dass diese Angleichung passiert.
Also ein Wahlzuckerl und kein Zufall, dass das so kurz vor der Wahl verkündet wird, sagen auch die NEOS, die sagen, wir haben kein Geld mehr, es geht sich nicht aus. Allem guten Willen kann man so nicht machen. Die andere Seite, vor allem die ÖVP, sagt, wir sind für die Pensionisten da und es ist einfach notwendig, gerade angesichts der steigenden Lebensmittelpreise, hier auch den Pensionistinnen und Pensionisten unter die Hand zu greifen.
Kleiner Gedanke noch, bevor du das Thema abschließt. Natürlich nicht nur die ÖVP. Die SPÖ setzt gerade in diesem Wahlkampf extrem stark auf das Thema Pensionistinnen und Pensionisten. Stichwort analoges Leben und so weiter. Also, dass man ein Recht auf einen Banktermin hat. Also gerade SPÖ und ÖVP, für die sind die Pensionistinnen und Pensionisten womöglich die wichtigste Wählergruppe, die sie haben.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, das ebenfalls sehr polarisiert und das mittlerweile seit Jahren. Denn sollen schwerkranke Menschen ein Recht darauf haben, Sterbehilfe zu beantragen? Und um diese extrem heikle Frage geht es heute auch am Verfassungsgerichtshof.
An und für sich ist ein solcher assistierter Suizid, wie das Ganze im Fachjargon heißt, ja zumindest unter bestimmten Bedingungen straffrei in Österreich. Aber Betroffene sagen, die Hürden für eine solche Sterbehilfe, die sind hierzulande viel zu hoch.
Ist Sterbehilfe in Österreich zu streng geregelt? Wir schauen uns beide Seiten an.
Ein Verein und vier Personen, darunter zwei Schwerkranke, stehen heute vor den RichterInnen des Verfassungsgerichtshofs. Sie halten das Sterbeverfügungsgesetz für verfassungswidrig. Unter anderem seien die Einschränkungen der Zulässigkeit von Sterbehilfe für unheilbar Kranke sachlich nicht begründet und die Hürden für die Inanspruchnahme zu hoch. Auch RechtsanwältInnen und PalliativmedizinerInnen beklagen immense Hindernisse. Zudem gibt es österreichweit nur 294 ÄrztInnen, die zur Aufklärung Sterbewilliger bereit sind. Und Sterbeverfügungen sind nur ein Jahr lang gültig, was zu erhöhtem Druck unter Betroffenen führt. Zugang zur Sterbeverfügung haben dauerhaft schwerkranke und unheilbar kranke Menschen. Explizit ausgeschlossen sind Minderjährige. Ein letales Präparat ist in Apotheken erhältlich. Aktive Sterbehilfe ist hingegen nach wie vor verboten. Zu groß sei die Angst vor Missbrauch. Ist es gut, dass Sterbehilfe hierzulande streng geregelt ist, oder sollten hier Lockerungen her, um die Selbstbestimmung von Betroffenen zu verankern?
Und Frau Wenzel, da sagt die eine Seite, prinzipiell unter bestimmten Bedingungen ist eben auch dieser Antrag auf selbstbestimmtes Sterben straffrei, aber die Hürden sind einfach viel zu groß.
Ja, also es gibt jetzt hier eben vor dem VfGH Beschwerden von Betroffenen, die berichten, dass das Problem sei, dass der Gesetzgeber jetzt diese Regelung sehr restriktiv anwendet. Also dass im konkreten Fall es so ist, dass Ärzte oft, also wenn zum Beispiel der eigene Hausarzt sagt, nein, macht er nicht, dann ist im Endeffekt das ganze Thema schon vom Tisch. Also man braucht dafür zwei Atteste von zwei unterschiedlichen Ärzten. Man braucht diesen Antrag des Notars, also eben ein offizielles Ansuchen. Und man braucht diese Person, die dann tatsächlich Sterbehilfe leistet. Und Betroffene, jetzt eben auch darunter ein Arzt, glaube ich, ist jetzt eben vor dem VfGH gezogen und sagt, dass das einfach ein Spießrutenlauf sei und eine Zumutung für die Menschen, die das tatsächlich dann in Anspruch nehmen wollen. Auch im Hinblick darauf, dass also die Begleitung also von Familienangehörigen oft sehr schwierig ist, weil die Menschen Angst haben, dass sie, wenn sie zum Beispiel ins Ausland reisen dafür, wo aktive Sterbehilfe erlaubt ist, dass sie dann auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen oder dass sie strafrechtlich verfolgt werden in Österreich. Und aus Sicht dieser Betroffenen ist einfach die Frage, warum muss ich mich rechtfertigen? Warum macht mir das quasi der Staat so schwer, diese freie Entscheidung zu treffen? Und da ist auch die Frage gestellt, dass im Gesetz diese unheilbare Krankheit so eng definiert ist. Also was ist überhaupt eine unheilbare Krankheit und wieso darf ich eigentlich nur sterben, wenn ich unheilbar krank bin? Wieso ist der Suizid nicht auch in anderen Fällen quasi legitim? Aber es ist eben eine sehr, sehr, sehr heikle Debatte und ich denke, dass der Gesetzgeber hier schon Gründe hatte, das sehr restriktiv auszulegen und gewissen Spielraum geschaffen hat. Aber in der Praxis dürfte es tatsächlich sehr schwer sein, auch diese Ärzte zu finden, die sich dann dazu bereit erklären, diese Atteste auszustellen.
So ähnlich sieht es übrigens auch der Rechtsanwalt Wolfram Proksch, der sagt, dass dieser Spruch des Verfassungsgerichtshofs nicht richtig umgesetzt worden sei. Und was dieser Anwalt dazu sagt, das können wir uns jetzt gemeinsam anschauen.
Der Verfassungsgerichtshof hat vor 4 Jahren ausgesprochen, dass ein erwachsener, erklärungsfähiger Mensch das Recht auf einen selbstbestimmten, würdigen Tod hat, aus der Autonomie abgeleitet. Der Gesetzgeber hat Folgendes daraus gemacht: Ein Mensch braucht zumindest 4 fremde Dritte, die alle aus Gewissensgründen ablehnen können, um dieses Recht auch umzusetzen. 2 attestierwillige Ärzte, davon muss einer ein Palliativmediziner sein, einen Notar, einen Patientenanwalt, dann auch noch einen Helfer, dem ihm niemand empfehlen darf. Das ist also aus unserer Sicht keine Umsetzung des Erkenntnisses von vor 4 Jahren.
Also das heißt, Menschen, die sowieso schon in einer sehr schwierigen Situation sich befinden, kommen noch zusätzlich in eine schwierige Situation, dadurch, dass sie ja solche Hürden zu meistern haben. Die andere Seite sagt hingegen, naja, es geht da halt schon noch um ein sehr, sehr heikles Thema und es sollte nicht zu einfach sein, den Menschen diesen
letzten Wunsch sozusagen zu erfüllen?
Es geht natürlich um eines der schwersten Themen, die Menschen generell beschäftigen können. Es ist wortwörtlich eine Frage von Leben und Tod. Und deshalb könnte man auch argumentieren, und die Argumente kommen vor allem von kirchlicher Seite, von katholischer Seite, von eher konservativer Seite, dass wenn es zu leicht gemacht wird, dass sich Menschen suizidieren, wenn diese Sterbehilfe zu leicht passiert, dass sich vielleicht manche Menschen, die todkrank sind, indirekt von außen beeinflusst fühlen, vielleicht unter Druck gesetzt fühlen, diese Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Also sprich, wenn ich merke, ich bin für meine Familie nur meine Last, sie müssen sehr, sehr viel Mühe auf sich nehmen, um mich zu versorgen, dass ich mir dann denke, na, ich will aber meinen Enkeln, ich will meinen Kindern nicht mehr zur Last fallen. Und deshalb möchte ich ihnen diese Last gerne abnehmen und würde, obwohl ich vielleicht das gar nicht selbst machen will, werde ich diesen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Das wäre eben das Argument dagegen. Und deshalb hat es der Gesetzgeber bewusst so gemacht, dass es halt möglichst hohe Hürden gibt dafür. Und natürlich, man muss auch dazu sagen, der Gesetzgeber selber hätte ja vermutlich dieses Sterbeverfügungsgesetz nie von sich aus erlassen. Es war ein Spruch des VfGH, der es erst möglich gemacht hat. Im österreichischen Parlament gibt es wohl keine Mehrheit dafür, wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Und das letzte Argument, das vor allem Kritiker überhaupt einer Legalisierung der Sterbehilfe ins Treffen führen, wäre, dass es gute Alternativmöglichkeiten gibt, dass die Palliativmedizin schon sehr weit fortgeschritten ist und dass man ja auch einfach Geld in die Hand nehmen könnte, um zum Beispiel Hospize auszubauen, in denen Menschen wirklich gut betreut werden, in denen ihnen auch ein lebenswürdiges Leben auch auf ihren letzten paar, in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Monaten ermöglicht wird.
Das heißt, zusammengefasst, die eine Seite sagt, Sterbehilfe in Österreich ist extrem schwierig zu beantragen und die dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen, dauert teilweise ewig lange und funktioniert oft einfach gar nicht. Und die andere Seite sagt, naja, es wäre die Gefahr auch da, wenn das erleichtert werden würde, dieser Zugang zur Sterbehilfe und das Beantragen der Sterbehilfe, dass eben dann auch viel missbräuchlich hier gehandhabt werden würde.
Ja, wie immer sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Abbildung der beiden Seiten. Vielen Dank an Jule Wenzel von der Presse. Vielen Dank, Andreas Hausmeißel von Puls24.
Dankeschön.
Gerne.
Die vergangenen Tage, die haben vielerorts erst das ganze Ausmaß der Hochwasserkatastrophe ans Licht gebracht.
So ist es. 10 Gemeinden sind dann nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten und in 16 Gemeinden gibt es Probleme mit der Trinkwasserversorgung.
Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner, die meldet sich heute einmal mehr zur aktuellen Lage zu Wort.
Aufgehoben wird der Status als Katastrophengebiet im Bezirk Amstetten, Hollerbrunn, Lilienfeld, Mistelbach, Scheibs, Wiener Neustadt, Bezirk und Weidhofen an der Theier. Magistratsstädte Krems, Weidhofen an der Ips und Wiener Neustadt. Ab 19 Uhr ist in diesen Bezirken und Magistraten der Status als Krisengebiet, Katastrophengebiet aufgehoben.
Auch das Bundesheer spielt eine wichtige Rolle. Über 1000 Soldatinnen und Soldaten stehen da in Niederösterreich im Hochwassereinsatz.
Oberst Michael Bauer ist auch der Sprecher des Bundesheers, beschreibt den aktuellen Einsatz.
Also wir haben derzeit 800 Soldaten im Einsatz, wobei die Tendenz steigend ist. Wir haben im Wesentlichen drei große Bereiche. Der erste Bereich sind und waren diese Dämme, die wir mit den Hubschraubern geschlossen haben. Hier finden heute weitere Flüge statt, um zu sehen, ob weitere Dämme gefährdet sind. Diese Dinge sieht man nur von oben. Das zweite, was wir haben, sind Pioniere. Wir haben gestern am Abend noch das Pionierbataillon 2 aus Salzburg nach Niederösterreich geholt. Das wird heute in den Einsatz gehen. Das sind ungefähr 120, 150 Soldaten, die spezialisiert sind. Die haben auch sehr, sehr viel Spezialgeräte dabei. Die lösen zum Beispiel Verklausungen. Wenn sich also viele Bäume und sonstiges Material unter Brücken angestaut hat und es besteht die Gefahr, dass die Brücke abreißt, dann kommen diese Pioniere zum Einsatz. Und dann, und das wird uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen, Aufräumarbeiten. Da sind also vor allem viele Soldaten, da ist Manpower gefragt.
Ja, mittlerweile ist also auch das Bundesheer im Einsatz und tausende Feuerwehrmänner und Frauen, die leisten ja seit bald einer Woche Übermenschliches, wirklich Unglaubliches, um den Betroffenen zu helfen. Und zwar zu Boden, zu Wasser, aber auch zu Luft.
Und Markus Dürauer, der ist als Flugdienstkommandant der Feuerwehr an vorderster Front mit dabei.
Es gibt nach wie vor sehr viele Schadstellen. Es gilt, die Bevölkerung nach wie vor zu unterstützen. Die Feuerwehr steht bereit und wir schauen, dass wir die entsprechenden Kräfte heranführen. Uns unterstützen alle Bundesländer, wie schon erwähnt. Und wir planen da wirklich von Tag zu Tag weiter, schauen, dass wir genug frische Kräfte auch im Raum haben. Und sobald eine Anforderung bei uns eintrifft, können wir dann wirklich gezielt Kräfte zuführen. Nicht nur aus Niederösterreich, da sind tausende Feuerwehrleute nach wie vor im Einsatz, aber auch aus unseren Bundesländern, österreichischen Bundesländern und bilateral, und das habe ich heute auch schon gehört, unterstützen sich Partnergemeinden auch gegenseitig und da sind auch deutsche Feuerwehren im Einsatz.
Also eine Reduzierung an Einsatzkräften geht sich noch nicht aus?
Wir reduzieren dann, wenn es uns sinnvoll erscheint. Ja, natürlich sind die akuten Einsatzlagen rückläufig. Das ist selbstverständlich der Fall. Aber es gilt nach wie vor, auch bereit zu stehen, um der Bevölkerung zu helfen. Wir reduzieren nur dann, um Kräfte zu schonen, wieder in Bereitschaft zu versetzen und können dann wieder auf frische Kräfte zurückgreifen.
Ja, und die Unwetter, die haben nicht nur Niederösterreich getroffen, sondern auch in der Steiermark zeigt sich da derzeit ein Bild der Verwüstung.
In der Region Hartberg, da sieht es deshalb gerade so aus. Ein ganzer Wald ist da vom Sturm einfach weggeweht, umgemäht worden. Die Bäume, die liegen teils verstreut und ineinander verkeilt übereinander. Unvorstellbar.
Schon ein sehr, sehr heftiges Bild auch. Ja. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sichert den vom Hochwasser betroffenen Ländern finanzielle Unterstützung zu.
Sie sagte heute in Polen beim Hochwassergipfel das Folgende.
10 billion euros are possible, to mobilize from...
Es ist möglich, 10 Milliarden Euro aus den Kohäsionsfonds für die betroffenen Länder zu mobilisieren. Das ist jetzt eine Sofortmaßnahme und wir stehen auch in den kommenden Monaten und Jahren an Ihrer Seite, wenn es um den Wiederaufbau nach der Katastrophe geht.
Bundeskanzler Karl Nehammer, der ebenfalls bei diesem Hochwassergipfel in Polen vor Ort ist, der zeigt sich über die Hilfszahlungen erfreut.
Was wichtig ist, das heißt, wir bekommen jetzt auch mehr Geld zur Verfügung gestellt aus dem Kohäsionsfonds. Das ist wichtig, da wir das dann rasch einsetzen können, um den Menschen in dieser Situation zu helfen. Es gibt keine Kofinanzierung, das heißt, es wird unkomplizierter sein, genauso wie vom Solidaritätsfonds das Geld, das eben abrufbar ist, um Straßen, Brücken, bestehende Substanz, die beschädigt worden ist, zu sanieren, auch mit der Unterstützung der Präsidentin, dass diese Gelder schnell freigegeben werden, das heißt unbürokratisch freigegeben werden. All das ist jetzt eine wichtige Hilfe, denn wer schnell hilft, hilft doppelt.
In 10 Tagen wird gewählt. Am 29. September ist es soweit. Natürlich stellt sich da die Frage, hat diese Hochwasserkatastrophe auch Auswirkungen auf die kommende Wahl? Die Antwort lautet offensichtlich schon, und zwar ziemlich deutlich. Laut einer aktuellen Umfrage von OGM für Servus TV kommt die ÖVP bis auf 1 Prozentpunkt an die FPÖ heran. Der bisherige große Vorsprung der Freiheitlichen ist damit bis auf Weiteres dahin. Die SPÖ bleibt unverändert auf Platz 3. Die Grünen legen um 2 Prozentpunkte in etwa zu und überholen damit die Neos.
So zumindest jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Und wir bleiben weiterhin beim Unwetter, denn Dutzende Menschen, die können nach diesem schweren Hochwasser nach wie vor noch nicht zurück zu ihrem gewohnten Alltag.
Und darüber haben wir uns heute auch schon mit Werner Kogler, dem grünen Vizekanzler, unterhalten. Was der dazu sagt, das sehen Sie unter anderem neben den Themen des Tages nach einer kurzen Werbepause. Willkommen zurück bei Beide Seiten live.
Das Hochwasser vom Wochenende, das hat eine Spur der Verwüstung durch Österreich, besonders Niederösterreich, gezogen.
Viele Menschen haben da alles verloren und fragen sich jetzt, woher bekomme ich finanzielle Unterstützung?
Und was wird eigentlich getan, damit Wohngebiete in Risikobereichen zukünftig besser geschützt sind?
Das aber auch, ob die Grünen mit dem Katastrophenhochwasser Wahlkampf betreiben,
hat unser Kollege Thomas Mohr direkt nachgefragt, und zwar beim Vizekanzler Werner Kogler.
Und ich begrüße jetzt bei mir im Studio Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Vizekanzler, wir haben vorhin im Beitrag gesehen, es wurden Dämme saniert in Österreich, sehr viele und manche aber genau nicht. Ein kritischer Damm an der Perschling konnte nicht saniert werden wegen eines Naturschutzverfahrens, auch wegen einer seltenen Schneckenart, die dort eben angesiedelt war und umgesiedelt werden musste. Muss der Artenschutz, der Naturschutz für solche lebenswichtigen Schutzbauten nicht pausieren?
Ja, ich kenne den Text nur von einer überforderten ÖVP aus Niederösterreich. Ich kenne den Hintergrund gar nicht. Ich kann nur sagen, für diese Verfahren sind Landesbehörden zuständig, dann sollen sie es gescheit machen. Das haben wir in anderen Bundesländern auch und diese, nirgends dieses Problem. Also von daher wird es schon machbar sein.
Aber der Zeitablauf ist ja trotzdem durcheinandergebracht.
Ja, das ist ja die Frage, wie die das dort anlegen. Ja, das ist ja Sache der Behörde, um Gottes Willen. Es sagt ja niemand, dass das ewig dauern muss. Ich kenne genug Naturschutzbehörden, die gut arbeiten. Ich kenne auch welche ja leider bei mir in der Steiermark, die ziemlich mies unterwegs sind. Von daher, glaube ich, muss man das bei denen lassen, die verantwortlich sind.
Der betroffene Vorsitzende des Hochwasserschutzes dort hat gesagt, dass das Verfahren 4 Jahre in Anspruch nimmt und einen unglaublichen Mailverkehr nach sich zieht und sehr viele Arbeiten notwendig sind, bevor man die notwendige Sanierung...
Das kann ich jetzt alles nicht überprüfen. Ich habe nur schon genug Unsinn gehört in dem Zusammenhang und das meiste hat nicht gestimmt. Ich denke nur, das sind dann die gleichen Leute, die das Renaturierungsgesetz bekämpfen, was erst recht ein Blödsinn ist.
Jetzt hat die Regierung bekanntlich den Katastrophenfonds aufgestockt gestern. Soll nicht vielmehr da das Grundproblem gelöst werden, nämlich dass mehr ausgezahlt wird? 20% steht Opfern zu, in Ausnahmefällen sind es 50%. Müsste der Staat oder der Fonds mehr Ausfälle ersetzen?
Naja, das ist sicher zu beachten und betrachten, würde ich auch so sehen. Allerdings gibt es auch in Fällen über die 50%. Das würde man sich sicher anschauen müssen, bin ich voll dafür.
Was wäre da für ein Prozentsatz, der annehmbar wäre, wo Sie sagen, da sind
den Opfern geholfen? Das wird von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Wir sind ja alle geprüft davon, dass wir auch in der Pandemie vielen kleinen Unternehmen geholfen haben, auch den größeren natürlich. Und im Nachhinein hat es geheißen, wieso habt ihr das und das und das gemacht? Also da haben es die, da sind ja die Bundesländer zuständig im Übrigen. Das ist in jedem Bundesland nicht gleich, ist vielleicht das problematisch, aber die Regelungen kann man sicher großzügiger gestalten. Wir vom Bund sind dafür zuständig, die Dotierung der Mittel vorzusehen. Und jetzt haben wir mal einen großen Schub gemacht und das mit einer Milliarde. Und das wird möglicherweise gar nicht reichen, muss ich sagen, wenn ich da an die letzten Jahrhunderthochwasser denke. Und was jedenfalls wichtig ist, finde ich, ist kurzfristig die rasche Hilfe. Also sind ja schon die Kommissionen unterwegs, dass die ersten Anzahlungen sofort kommen, quasi a conto. Das halte ich jetzt in der Situation mal für ganz wichtig. In der Folge wird man sich auch das andere anschauen müssen.
Herr Kogler, der Wahlkampf macht natürlich auch nicht Pause. In 10 Tagen ist Nationalratswahl bekanntlich. Dieser Termin, der steht fest. Sie machen das Hochwasser auch zum Wahlkampfthema, klarerweise, weil das natürlich die Hauptbotschaft der Grünen ist. Schauen wir uns einen aktuellen Spot an. Den haben Sie gerade heute Nachmittag erst gepostet auf Twitter.
Wissen Sie mehr als ich.
Sturzfluten, das sind die Autos weggeschwommen wie Matchbox-Autos. Das ist das Wesen der Klimakrise. Und das werden wir ganz klar benennen in diesem Wahlkampf. Man kann ja was tun dagegen, gegen diese Auswirkungen der Klimakrise. Nämlich ganz einfach, Klimaschutz und Naturschutz. Und das macht den Unterschied. Und das tun nur wir, das machen nur wir, dafür kämpfen nur wir. Dafür sind die Grünen gegründet worden. Das alles ist eine Mission.
Das ist der aktuelle Werbespot, der wird auch geteilt, natürlich auf Insta, Sie haben ihn geteilt, oder unter Ihrem Account jedenfalls auf X, vormals Twitter. Sie zeigen in diesem Spot genau die Fluten, die vor wenigen Tagen erst 5 Menschen das Leben gekostet haben. Sollte sowas nicht aus dem Wahlkampf auch dann draußen bleiben in dieser Zeit?
Na, erstens einmal geht es darum, dass die Themen schon da waren. Ich kann ja nur sagen, die Ausschnitte sind ja offensichtlich von unserem Wahlkampfauftakt und das ist ja schon einige Wochen her. Und von daher glaube ich...
Die aktuellen Bilder haben Sie aber dann drüber gelegt, oder jedenfalls das...
Die aktuellen das Bilder,
die aktuellen
Bilder können von überall sein, können auch
sind
von
aber genau
sein.
Die aktuellen Fluten.
Ich kann dir nur mal sagen, dass die Rede, die erkenne ich ja wieder, die ist von der Wahlkampfauftaktveranstaltung und die ist eben schon einige Wochen her. Wenn man so will, ist das doch immer schon unser Thema, um Gottes Willen. Dafür bewerben wir uns ja, dass wir Naturschutz, Umwelt- und Klimaschutz so organisieren, dass wir das wirtschaftlich vernünftig richtig machen, das sagen wir auch immer dazu, weil ich sehe ja immer die Chancen für die österreichischen Arbeitsplätze auch und gleichzeitig unter sozialer Absicherung. Das ist unsere Botschaft und genau dort sind auch diese Ausschnitte herausgenommen.
Aber die Ausschnitte, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, sind tatsächlich aktuelle Ausschnitte aus der aktuellen Flutkatastrophe.
Diese Rede ist einige Wochen.
Die Rede nicht, aber die Bilder, die zum Werbespot verknüpft worden sind. Das wollte ich nur nochmal festhalten, dass das keine älteren Bilder sind, sondern...
Irgendwer muss sich ja mit den aktuellen Lebens- und Überlebensfragen auseinandersetzen. Das ist ja ganz wesentlich, dass wir nicht die Augen zumachen, sondern aufmachen. Ich habe ja auch gestern im Parlament eine ähnliche Rede gehalten, weil da geht es ja wirklich um die Menschen, der Bodenschutz, der Wasserschutz.
Das ist gar nicht das Thema,
Herr Vizekanzler.
Das ist schon das Thema. Es ist nur der Werbespot. Sie haben natürlich Ihren Beitrag im Werbespot geliefert. Das war die Rede zur Plakatpräsentation damals und zur Wahlprogrammpräsentation, um genau zu sein. Und deswegen waren nur die Bilder jetzt das Thema. Ich möchte noch auf einen Streit mit der ÖVP.
Aber ich möchte aber schon noch einmal beantworten dürfen, dass es hier darum geht, zu sagen, was ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Inhaltlich ist der Wahlkampf bekannt und das Wahlprogramm natürlich auch von den Grünen.
Ja, wir werden uns ja jetzt nicht verstecken deshalb. Das ist ja genau
Es geht nur um die Aufbereitung, die ich hier abfragen wollte. Jetzt sagt der Kanzler, und bekanntlicherweise gibt es hier den Streitpunkt um die Renaturierung, das haben Sie auch öfter angesprochen. Der Kanzler zur aktuellen Katastrophe jetzt in Niederösterreich, es seien derzeit 56% Niederösterreichs unversiegelt und kein Boden der Welt, sollte man ihn auch noch so renaturieren, würde fertig werden mit solchen Regenmassen von 400 Liter. In ein paar Tagen.
Naja, die Frage stellt sich ja andersrum. Wir müssen ja alles tun, dass die Böden nicht verbetoniert und versiegelt werden. Und dort ist ja natürlich ein Riesenunterschied. Wir haben jetzt riesige Mengen gehabt, da stimme ich ja zu. 400 Liter pro Quadratmeter sind 2 Badewannen. Dann kann man sich gar nicht vorstellen, in wenigen Tagen. Und jetzt kann man sich aber gleichzeitig den Unterschied ausmachen, wenn das auf verbautes Gebiet, auf immer noch mehr Autobahnen kommt und so weiter, oder immer mehr Einkaufszentren, wo man sich fragt, ob man die alle noch brauchen und viele Parkplätze dazu, dann kann das nicht einsickern. Bei den anderen Böden geht das. Natürlich, irgendwann ist auch die Schwammfunktion der Wälder, der Wiesen und der Böden erschöpft. Das ist richtig, aber es ist ein Unterschied, ob das von der ersten Sekunde wegschießt und die Kanalisation überfordert, die Bäche und die Flüsse überfordert, oder ob ich wenigstens ein paar Tage eine Chance habe. Aber natürlich kann es solche Wassermassen geben, das waren noch nie da gewesen. Das ist richtig, dass sich dann, und ich kenne das ja von meiner Heimat, der Steiermark, da haben wir jetzt auch derartige Unwetter gehabt, mehrmals hintereinander, wo es auch die Autos gleich weggespült hat. Da waren es im Einzelfall die Bilder im Übrigen noch dramatischer. Die wurden dort nicht verwendet vorher, da hat es wirklich die Autos weggeschwemmt. Und von daher glaube ich, dass wir ja auch was einen Beitrag leisten müssen in Österreich und Europa zur Bekämpfung dieser Klimakrise. Weil das sind ja die Folgen. Extremwetterereignisse immer häufiger. Und immer wilder. Und deshalb sind wir da ja der Meinung, dass wir auch da was tun müssen, auch als Österreich und mit den Chancen für unsere Arbeitsplätze.
Aktuell übrigens, genau weil Sie es angesprochen haben, dass das viele betrifft, natürlich jetzt auch in der Emilia-Romagna in Italien, genau dasselbe Tief, das wir gehabt haben, ist weitergezogen, dort auch 400 Liter auf den Quadratmeter, unglaubliche Regenmengen.
Das kommt von der Erderhitzung, weil das Mittelmeer so heiß ist wie noch niemals in der Messgeschichte.
Wir haben den Zusammenhang auch in der Sendung mit mehreren Expertinnen auch schon geklärt. Das ist ein völlig
klarer
Zusammenhang.
Ja, aber es gibt ja genug, die das leugnen. Dafür kann man sie gar nicht oft genug sagen. Und wir stehen in einem politischen Mitbewerb. Und da gibt es genug, die sagen, das gibt es alles nicht. Und das ist ja der Frevel.
Bleiben wir noch kurz beim Boden. Soll Ihrer Meinung nach die Kompetenz für Flächenwidmungen den Gemeinden entzogen werden?
Naja, die Frage ist eher, dass man von den Bundesländern viel mehr die Aufsichtsfunktion wahrnimmt. Flächenwidmungen sind Gemeinde- und Bundesländerangelegenheit in Ausführung und Gesetzgebung. Und von daher glaube ich, ist es schon gut, wenn es föderaler zugeht, weil das kann man nicht alles zentral machen für alles in Österreich. Das wäre an sich ein vernünftiger Föderalismus. Nur brauchen die Gemeinden größere Verbünde und Einheiten, dass nicht jede Gemeinde für sich den Vorteil sucht. Das ist der einzige Grund, warum es so viele Einkaufszentren gibt. Nicht ganz Europa gibt es nicht so viel auf die Fläche, weil jede Gemeinde sich davon ihre Einnahmen
erweitert. Aber das ist ja eine Steuersystemfrage, die umgestellt werden möchte.
Nein, das ist auch eine Frage dieser Flächenwidmung, die Sie ja gerade stellen. Und deshalb wäre der Meinung, dass man das in größeren Gemeindeeinheiten anbieten würden, sich auch die politischen Bezirke, die sind ja zwischen Gemeinde- und Bundeslandgrenzen, dass wir das so organisieren, dass es da eine gemeinsam verpflichtende Flächenwidmung gibt. Das wird dazu führen, dass sie die Einnahmen teilen müssen, aber es entsteht nicht mehr dieser blöde Wettlauf, der am Schluss dazu führt, dass die Bürgermeister fast ein bisschen dazu gezwungen sind, in den Wettlauf, wer mehr zu Haus verbetoniert, weil die Einnahmen dranhängen. Aber das ist wirklich ein idiotisches System, das muss man umdrehen.
Aber die Zeit drängt natürlich, Herr Vizekanzler, das wissen wir, weil die
Wir sind die, die schon immer darauf aufmerksam machen und auch entsprechende Maßnahmen einleiten, genauso wie im Klimaschutz.
In der aktuellen,
es ist noch nie so viel passiert wie jetzt, aber es muss noch mehr geschehen, da stimmen wir ja überein.
In der aktuellen Katastrophe, Herr Vizekanzler, ist Kritik laut geworden, dass zu spät gewarnt wurde. Lang waren die Wetterberichte bekannt, man hat auch gelesen, dass es sehr, sehr schlimmes Unwetter oder sehr, sehr schlimme Regenfälle geben würde, aber das Ganze wurde von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt, ob die Feuerwehren oder der Bürgermeister Aufrufe gestartet hätten oder nicht. Hätte bei so einer großflächigen Katastrophe, die sich ja gezogen hat vom Bezirk Amstetten bis ins Weinviertel hinauf, eine große Pressekonferenz hergehört, am Donnerstag vielleicht mit Landesregierung oder mit Bundesregierung, mit Expertinnen gemeinsam, mit Wetterexpertinnen zusammen, die sagt, Achtung, Dämme sind unter Druck, Wertsachen aus dem Keller raus, Sandsäcke zu den Eingängen legen.
Ja, das kann sein.
Das hat gefehlt.
Das weiß ich nicht, ob das nicht irgendwer in Niederösterreich gemacht hat. Jedenfalls ist die Zuständigkeit in den Bundesländern und die Wetterprognosen, da würde ich Ihnen recht geben, die Wetterprognosen, die waren im Prinzip schon einige Tage vorher da, dass es zu hohen Ausschlägen kommt, und deshalb habe ich da an der Stelle kein Verständnis für die Frau Landeshauptfrau, die hat ja bei Gelegenheit jetzt in einem Interview gesagt, naja, Prognosen, die kann man schon haben, aber ob sie eintreten, weiß man nicht. Also da hört sich aber wirklich alles auf, weil wozu habe ich denn die Prognosen? Dann geht's darum, ob es ein Konsortium an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt oder in dem Fall Meteorologinnen und Meteorologen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur einer oder ein einziges Institut, sondern sozusagen sowas Ähnliches wie ein fachlicher Beirat auf die Schnelle in so einem Fall, dass man es nicht auch von einer einzigen Meinung abhängig ist, aber dass man darauf hören soll und die Konsequenzen daraus ziehen, da bin ich total dafür, und ich muss diese Aussage zurückweisen, die habe ich selber mit Verwunderung vernommen, dass man nie weiß, was die Prognosen hergeben. Ja, also dann brauche ich gar nicht mehr anfangen.
Noch eine ganz kurze Abschlussfrage, Herr Vizekanzler, zur Bundeskompetenz. Das Geld aus dem Katastrophenfonds, den wir schon angesprochen haben, wurde ja bisher im Budget frei hin und her geschoben, je nach Bedarf auch für völlig andere Zwecke als für den Katastrophenschutz oder Ausbauten. Für das auch, aber für anderes die durchaus auch. Soll der Katastrophenfonds gebunden werden?
Nein, der Katastrophenfonds ist sozusagen ein Budgetposten, und man sieht ja, wenn er gebraucht wird, wird er dotiert. Also das sind aber budgettechnische
Fragen. Also kann man flexibel gestalten.
Nein, der Punkt ist ja umgekehrt, es muss immer das Geld da sein, über das haben wir vorher gesprochen, da bin ich ja dafür, und auch mehr als die 20%, das kann das Bundesbudget leisten, organisieren müssen es die Länder und die Gemeinden, wie besprochen. Und die Frage, was mit einem Budgetposten, mehr ist es ja nicht, passiert, der ein paar hundert Millionen pro Jahr hat, aber es ist dann gerade keine Katastrophe, was man sich momentan schon fast nicht vorstellen kann, dann können diese Mittel auch für die, weil wir es da gerade sehen, für die Feuerwehren herangezogen werden, das passiert ja auch, für Ausrüstungsgegenstände, was ja wichtig ist, oder aber für Hochwasserbauten, weil das Budget schon einmal sozusagen veranschlagt wurde. Aber wichtig ist ja die Sicherheit der Gemeinschaft aller, dass wir, wenn sowas passiert, jedenfalls das Bundesbudget beanspruchen können.
Herr Vizekanzler, vielen Dank für das Geschenk.
Und das gesamte Interview, das gibt es wie immer auch auf Joy nachzusehen und die wichtigsten Aussagen zusammengefasst auch auf puls24.at. Jetzt geht's aber weiter mit unserer Rubrik Der Tag, und dazu ist schon bei uns im Studio mein Kollege Manfred Schmidt.
Hallo.
Es gibt ja noch ganz viele andere Themen am heutigen Tag, die interessant sind, die auch für Diskussionen sorgen. Unter anderem ein Thema, das natürlich sehr viele Menschen in Österreich beschäftigt. Die Lebensmittel werden immer teurer.
So ist es. Ich habe leider schlechte Nachrichten für unsere Geldbörsel mit. Die Arbeiterkammer hat den Arbeiterkammerpreismonitor heute vorgestellt und sich angeschaut, wie teuer die günstigen Lebensmittel sind, die man fürs Kochen braucht. Und da hat sich herausgestellt, seit der Teuerungswelle, die im Herbst 2021 begonnen hat, da ist es wirklich teuer geworden, wenn man sich selbst was kochen will. Wir haben eine Grafik dazu vorbereitet. Also Penne-Nudeln plus 90%, Mehl plus 88%, passierte Tomaten, Teebutter, Sonnenblumenöl, Pommes frites, Tomaten, Ei, also muss beginnen mit sehr viel Luft zu kochen, weil die Grundzutaten, die werden immer teurer. Milch auch plus 23%. Da ist ein ordentlicher Aufschlag bei vielen Produkten passiert. Von den 40 überprüften Produkten ist nur eines billiger geworden, und zwar Vollwaschmittel, und das auch nur um 5%. Also alles ist ziemlich teuer geworden.
Ich glaube, wir merken es alle, oder? Wir kochen alle ganz gerne, und man merkt es einfach vom Einkaufen, dass es wirklich extrem teuer ist, und man fragt sich, wenn man vor allem für sich alleine kocht, zahlt sich das überhaupt aus, oder soll ich mir nicht vielleicht was zum Essen kaufen?
Ja, das sind einfach so tägliche Bedarfsmittel, also absolut. Mehl, Butter, das braucht man einfach. Das ist ja nichts, wo man sagt, okay, da verzichtet man drauf, oder das braucht man nicht unbedingt, sondern eine Milch, ja, sollte man im Kühlschrank haben, fertig.
So ist es. Es gibt eine gibt und gab eine heftige politische Debatte, wie man umgeht mit der Teuerung und Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Regierung klopft sich eben auf die Schulter. Wir haben die Kaufkraft erhalten. Da wurde sehr viel Geld auch verteilt. Und die Menschen, da wurde immer gesagt, wir verteilen Geld, damit die Kaufkraft bleibt und das Land nicht in Armut versinkt. Vor allem von der SPÖ kam aber Kritik, man müsste doch in den Markt eingreifen und zum Beispiel eine Bremse bei Supermarktartikeln machen, so wie es jetzt eben der Fall ist, dass da sehr viel teuer geworden ist. Da hätte die SPÖ gern eine Bremse eingezogen. Die Regierung hat gesagt, nein, Markteingriffe wollen wir eher vermeiden, hat aber dann trotzdem eine Stromkostenpreisbremse gemacht und dann später aber doch sich zu einer Mietpreisbremse irgendwie durchgerungen. Also da gibt es harte politische Debatten, wie man mit dieser Teuerungskrise umgehen soll.
Das ist ein bisschen die Frage, der Markt reguliert sich von selbst, möglicherweise aber auch einfach nicht.
So ist es, genau. Man hat ja auch aus anderen europäischen Ländern Beispiele, wie haben es die Spanier gemacht. Da war die Inflation relativ lange sehr weit unten, ist dann aber wieder nach oben gegangen. Österreich hatte das Problem, dass man sehr lange eine sehr hohe Inflation hatte. Die ist jetzt schon zurückgegangen, aber an der kauen wir noch alle, zum Beispiel auch Wohnkosten. Da ist das Problem, dass vor allem Leute im unteren Einkommensdrittel von steigenden Preisen natürlich noch stärker betroffen sind, weil die können nicht einfach so plötzlich 90% mehr für die Nudeln ausgeben. Die müssen wirklich jeden Euro zweimal umdrehen.
Auf der anderen Seite sagen aber die Lebensmittelhersteller, naja, für uns ist auch alles teurer geworden in der Herstellung und wir müssen diese Preise so weitergeben. Ne? Also
so ist es, ja. Das ist ein grundsätzliches Problem, dass alle höhere Kosten haben und alle die Kosten wieder irgendwie weitergeben müssen. Was eine beliebte Kritik von Regierungsseite, vor allem von Wirtschaftsseite ist, von ÖVP-Seite ist, dass die Erhöhung der Erhöhung der Löhne in den vergangenen Jahren auch ein Preistreiber war. Also wenn es da Lohnerhöhungen von 10% oder fast 10% gibt, dann wird das natürlich auch wieder aufgeschlagen, macht alles wieder teurer. Da gibt's heftige Debatten.
Man kann sagen, da werden viele jetzt wieder Familienpackungen zurückgreifen müssen, beziehungsweise auch tatsächlich wirklich jeden Cent zweimal umdrehen. Das ist tatsächlich was viele Familien natürlich auch ganz stark betrifft und wo ganz viel Armut natürlich auch entstehen wird dadurch. Also ein Thema, das uns noch länger beschäftigen wird. Wir bleiben beim Thema Familie, kann man sagen.
Ja, aber es ist ein bisschen eine andere Familie. Das Wort Familie kommt
schrecklich
vor, nette sagen wir es so.
Familie,
ist
sagen
es,
ja. Also da gibt es eine Geschichte, die doch
so ist es,
Fragen aufwirft.
Ja. So ist es, ja. Und zwar eine ziemlich wilde Geschichte. Im März und April wurden im Raum Wien zahlreiche Trafiken, Tankstellen ausgeraubt. Ende April haben sich dann die mutmaßlichen Täter gestellt. Ein 16-jähriger Bursch, ein 14-jähriger und der Vater der beiden. Er soll sie angestiftet haben zu diesen Raubüberfällen, soll auch selber das Fluchtauto gefahren haben. Heute standen sie vor Gericht und unsere Kollegen waren vor Ort.
Wie der Vater, so der Sohn. Am Wiener Straflandesgericht müssen sich heute ein 34-Jähriger, sein 15-jähriger Sohn und dessen 17-jähriger Freund verantworten. Der Vater soll die beiden Jugendlichen zu bewaffneten Raubüberfällen auf 5 Trafiken und 2 Tankstellen angestiftet und auch das Fluchtauto gefahren haben. Vor Gericht versucht er sich heute aus der Verantwortung zu stehlen.
Es war schon letztklassig, diese Kinder zu instrumentalisieren und diese Kinder dazu zu bringen, das zu tun und heute nicht einmal manns genug sein, dazu zu stehen, sondern im Gegenteil, jetzt das Ganze auch noch auf die Kinder abzuwälzen und sich als Untergeordneten hinzustellen, ist einfach letztklassig.
Der Vater bekennt sich nur teilweise schuldig. Er will von den Überfällen anfangs nichts gewusst haben. Seine Aussage ist jedoch voller Widersprüche.
Dann kommt es zu einer 10-minütigen Pause und nach dieser Pause auch zur Wende im Prozess, denn der Vater selbst bekennt sich plötzlich schuldig.
Sein Sohn macht es ihm daraufhin gleich und gestellt alle Taten. Die Urteile lauten 8 Jahre Haft für den Vater, 3,5 Jahre teilbedingt für den 15-Jährigen und 2,5 Jahre teilbedingt für den 17-Jährigen. Bisher ist aber nur das Urteil für den Jüngsten rechtskräftig.
Ja, eine wirklich wilde Geschichte. Ich habe mir dann auch die Anklageschrift nochmal durchgelesen. Das ist wirklich abenteuerlich. Der Vater soll seine beiden Söhne deshalb motiviert haben, weil er selbst 500 Euro im Monat nur verdient und sich so irgendein Zubrot verdienen wollte dadurch. Laut Staatsanwaltschaft hat er ihnen auch noch die Pistolen, Munition und Sturmhauben zur Verfügung gestellt und hat ihnen Tipps gegeben, wie man sich bei so einem Raubüberfall verhält, auf was man achten muss. Ja, da hat wir die Quality Time mit den Kindern ganz falsch verstanden.
Ja, was ich mir manchmal denke, ist, wenn Leute so viel Energie da reinstecken, so etwas auszuhacken, diese Energie, wenn man die reinsteckt, vielleicht dann in bezahlte Arbeit, die auch legal ist, da wird dann vielleicht, also das wird man vielleicht besser aussteigen.
Kinderarbeit ist ja, und auch also ein Missbrauch bis zum gewissen Grad von den.
Ja, also der Prozess selbst war auch sehr, sehr dramatisch. Eine Chefin hat dann den Vater gefragt, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, dass er seine Kinder damit reinzieht, und so kam es dann eigentlich erst zu einem Schuldeingeständnis des Ganzen. Also da ist wirklich sehr viel schiefgelaufen und die Opfer sind eindeutig die Kinder dieses Mannes.
Schauen wir weiter zur nächsten wilden Geschichte, und da, wie der einmal, muss man sagen, Boeing
landet wieder mal negativ in den Schlagzeilen.
Genau,
tut mir leid dafür.
Der Medien.
Ja, also die Geschichte ist endlos, von Boeing, von der Pannenserie, herausfallende Türen, Maschine, die Räder verlieren, vielleicht passiert jetzt doch irgendwas, und wir berichten morgen drüber, weil wieder eine Maschine die Reifen verloren hat. Ja, die Pannenserie ist um eine Episode reicher, und zwar ist dieses Mal bei Passagieren sogar Blut geflossen. Ein US-Lokalsender hat als allererster darüber berichtet. Da gibt es die ersten Fotos dazu, und zwar eine Delta-Maschine. Die ist abgehoben in Salt Lake City, und dann gab es plötzlich 10 Passagiere, die geblutet haben aus Augen und Ohren. Dann wurde der Flug natürlich wieder zurückgeführt nach Salt Lake City. Hier sieht man noch Fotos von 2 Passagieren, als es ihnen schon ein bisschen besser gegangen ist. Da dürfte es ein Problem gegeben haben mit dem Kabinendruck auf einer Flughöhe von 10.000 Metern. Da konnte der Druck offenbar nicht mehr geregelt werden. Und ja, die Maschine ist zurück nach Salt Lake City, ist wieder gelandet. Der Flieger wurde repariert und fliegt auch schon wieder. Ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder eine schlechte, weiß ich nicht. Also offenbar fliegt das Gerät wieder, ich weiß nicht, vielleicht in geringerer Höhe, aber diese Maschine ist wieder im Einsatz.
Also Problem mit dem Druck, Boeing unter Druck dementsprechend,
so ist es,
absolut eine Serienpannen und furchtbar einfach. Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug.
Nein, ich will mir das nicht vorstellen, weil ich fliege prinzipiell nicht so gerne, und solche Geschichten sind für mich ganz dramatisch.
Furchtbar. Okay.
Nein, das wird absolut. Boeing,
ja. Gut, was lernen wir daraus? Wir bleiben einfach in Österreich, machen Urlaub irgendwo an einem schönen See und fliegen einfach nicht durch die Gegend in irgendwelchen Flugzeugen. Ist wahrscheinlich das Beste für alle beteiligten Ohren.
Aber auch irgendwo schwierig. Ne? Aber das ist eine andere Diskussion.
Wir können uns ja vornehmen.
Schauen wir weiter. Wir bleiben in den USA.
So ist es, genau. Wir kommen jetzt noch zu einer Geschichte, die unseren Lesern auf Puls24.at besonders gefallen hat oder sie zumindest sehr interessiert hat. Und zwar gibt es eine neue Umfrage im Präsidentschaftsrennen, die den wahrscheinlich nicht für Ausgleich und Ruhe bekannten Donald Trump wahrscheinlich noch ein bisschen grantiger machen wird. Und zwar die demokratische Kandidatin Kamala Harris, die liegt jetzt in einer neuen Umfrage in wichtigen Swing States voran. Und zwar in Pennsylvania und Michigan. Man muss da ein bisschen vielleicht eintauchen, wie dieses ganze System funktioniert. Es ist ja nicht wie in Österreich, dass es ein Verhältniswahlrecht gibt und der mit den meisten Stimmen, der sucht sich dann Koalitionspartner. Nein, in den USA gibt es ein knallhartes Mehrheitswahlrecht, und wer sich einen Bundesstaat, wer die meisten Stimmen in einem Bundesstaat hat, der holt sich den Bundesstaat.
Ganz interessant übrigens, Donald Trump bei seiner Wahl gegen Hillary Clinton hat ja 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton, hat aber trotzdem gewonnen aufgrund dieses Wahlmännersystems.
So ist es, genau.
Und da eben entscheidend diese Swing States, wo ihm nicht ganz klar ist, wer vorne liegt.
So ist es. Also in den USA ist es jetzt nicht so wie in Österreich, dass in jedem Bundesland überall die Kandidaten von den Plakatflächen runtergrinsen, sondern da ist klar, in manchen Bundesstaaten, das ist fix republikanisch, und in manchen, das ist fix demokratisch, da wird wenig Geld in die Hand genommen. Aber in diesem Fall 7 Swing States, da geht es wirklich um alles, und da geht es auch oft nur um wenige tausend Stimmen, und die können dann wie beim Swing pendel rüber zu den Republikanern, pendel rüber zu den Demokraten, und das kann dann dazu führen, dass jetzt ein Kandidat, eine Kandidatin mit einer kleinen Mehrheit in einem kleinen Bundesstaat dann Präsident oder Präsidentin wird.
Na, wir sind gespannt auf jeden Fall. Im November ist es dann soweit, da wird in den USA gewählt, und spätestens dann wissen wir, wird Kamala Harris die erste Präsidentin in den USA, oder wird es wieder einmal Donald Trump? An dieser Stelle vielen Dank auf jeden Fall, Manfred Schmidt, für diese Einordnungen und für die wichtigsten Infos zum Tag.
Gerne.
Ja, wir hoffen, Ihnen damit einen guten Überblick geboten zu haben über die Ereignisse des heutigen Tages, Ihnen auch beide Seiten gezeigt zu haben. Das ist ja unser Anspruch und unser Ziel. Und ja, wir dürfen uns an dieser Stelle verabschieden.
Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Mhm.